Hi, du hörst den Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Liberating Structures sind Methoden zur kollaborativen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Ich bin Christian und interviewe die Anwenderinnen und Anwender der Liberating Structures Community. Die Kraft von Liberating Structures erlebst du, wenn du sie anwendest. Und um dich hierfür zu inspirieren, gibt es diesen Podcast. Heute spreche ich mit Sonja Sinz. Hallo Sonja, schön, dass du da bist.
Hi, freut mich.
Magst du dich einmal für unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen, wer du bist und welche Rolle du die Liberating Structures benutzt?
Ja, sehr gerne. Also ich bin Coach für Führungskräfte und ihre Teams, gerne auch in dieser Kombination. Und in dieser Rolle helfe ich Menschen dabei, gut zusammenzuarbeiten. Manchmal komme ich ins Spiel, wenn ein Team gerade neu zusammenkommt, manchmal aber auch, wenn es schon gehörig knirscht im System. Beides mag ich sehr, sehr gerne und ich verwende die Liberating Structures in eigentlich allen meinen Workshops und Workshops sind fester Bestandteil für mich, für die Prozessbegleitung von Teams, sowohl live vor Ort als auch online mit Whiteboards.
Sehr schön. Und wie bist du in die Praxis gekommen? Wie war dein Weg in die Liberating Structures Praxis?
Ich glaube, zum allerersten Mal hatte ich Berührung in Berlin. Da war ich bei den Enfants Terribles. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist so eine Schule, Community für gutes neues Arbeiten. Und da war ich im Jahr 2018 muss das gewesen sein, auf einer Auszeit, so ein dreitägiges Format, um sich einfach mal anzuschauen, welche Arten gibt es denn noch zu arbeiten, außer denen, die wir so klassisch gewohnt sind in unseren Organisationen. Und ich war damals tätig in einem Konzern als Mitarbeitende im Bereich HR und habe dort vereinzelt schon so ein bisschen Berührungspunkte mit Workshops gehabt. Aber was ich dann in Berlin erleben durfte, war, dass einfach Einladungen formuliert wurden und ich sofort das Gefühl hatte, hey, hier geht es nicht darum, irgendein vorgefertigtes Ergebnis zu replizieren oder zu manipulieren, sondern hier geht es wirklich darum, dass jede Perspektive integriert und gehört wird. Und das fand ich total augenöffnend. Ich glaube, da waren so simple Dinge dabei, wie natürlich ein One-to-For-All. Wir haben sicherlich auch mal Trills gemacht, aber das war für mich alles extremst augenöffnend, bereichernd und ich war wie angezündet und es kam mir irgendwie vor, als würde ich nach Hause kommen, zu einem Zuhause, das ich bis dahin noch gar nicht kannte. So.
Ja, sehr schön. Wie hast du denn weitergemacht, nachdem du das da kennengelernt hast? Wie hast du recherchiert, was es das ist und wie man das lernt und was noch andere Sachen, wie man noch andere Dinge tut, außer Tris und One to For All?
Ich habe mir dieses große Buch gekauft auf Englisch. Über Liberating Structures, das ist ja dieses Standardwerk, was, glaube ich, ganz, ganz viele haben und habe das durchgearbeitet und habe dabei gefunden, okay, ja, das Zeug kannst du wirklich nur durch Anwenden lernen. Das macht keinen Sinn, auf der rein kognitiven Ebene zu bleiben. Das will erlebt werden. Und dann habe ich eben angefangen, das in meine Workshops mit einzubauen. Erstmal so ganz vorsichtig und nur mit Sachen, wo ich mir ganz sicher war, dass die auch bestimmt funktionieren, weil ich die selber schon erlebt habe. Und dann nach und nach immer mehr. Ich bin auch in Fortbildungen gegangen oder in Online-Barcamps, wo diese Methoden auch vorkamen. Und ich habe dann auch mal eine Fortbildung gemacht, um mich aufzuschlauen, wie man einen String zusammen kombinieren kann und wie man Entscheidungen zum Beispiel ermöglicht.
Sehr schön. Magst du ein paar Praxisbeispiele erzählen, wo du meinst, dass Liberating Structures einen besonders großen Mehrwert für deine Arbeit und gleichzeitig aber auch für die Teams oder die Führungskräfte, die du betreut hast, gebracht hat?
Ja, also wo fange ich an? Es sind einfach Erkenntnisse möglich geworden, die anders nicht oder nicht in so schneller Zeit möglich werden normalerweise. Und was ich immer gerne sage, ist, mit Leichtigkeit Menschen ins Tiefe zu winken, das wird durch Liberating Structures sehr gut möglich. Also mir ist zum Beispiel ein Workshop in Erinnerung geblieben. Da habe ich es zu tun gehabt mit einem schon etwas reifer gewordenen Startup, das nicht mehr so ganz das kleine Team war, schon ein größeres Team. Und da war vorweg in der Auftragsklärung klar geworden, dass es so ein bisschen eine Dynamik gibt von wir gegen die, dass also das Management, das C-Level findet, ja, unsere Teams, die haben nicht genug Drive, die haben nicht genug Eigeninitiative, die sollten sich mehr Sachen einfach schnappen und machen. Und aus der Perspektive des Teams wurde klar, es herrscht einfach so viel Unsicherheit in Bezug auf viele Dinge, dass wir gar nicht wissen, ob wir die Befugnis haben, uns überhaupt Dinge zu nehmen. Und manchmal nehmen wir uns Dinge und dann ist es nicht gut genug und dann wird nachkorrigiert. Also da war ganz klar eine Spannung im Raum. Und ich habe dann überlegt, wie kann ich diese Spannung besprechbar machen und zu einem kontrollierten Storming beitragen. Und das haben wir gemacht mit Appreciative Interviews zuerst, wo es wirklich nur darum ging, erstmal zuzuhören, was funktioniert eigentlich, aber wo drückt vielleicht auch der Schuh. Dann haben wir Tris angewendet und gefragt, angenommen, ihr wolltet die Company sabotieren, was müsstet ihr tun? Und wir haben das aber gemacht in einem kleinen Riff in der Abwandlung mit einmal gegenüber euren Kunden, einmal gegenüber euch intern und einmal nur Sachen, die das Leadership betreffen. Und dann danach sind wir in ein Improv-Prototyping gegangen mit einem kleinen Zwischenschritt, für den es keine Liberating Structure gibt, den ich aber total cool fand. Wir hatten dann also Flipcharts, auf denen standen diese destruktiven Verhaltensweisen drauf. Dann habe ich gesagt, okay, Leute, guckt euch das mal an und bildet mal aus denen, die ihr am häufigsten seht, Charaktere. So wie Cartoon- oder Comic-Charaktere. Das sind eure internen Saboteure. Ja? Und im nächsten Schritt ging es darum, in einem Improv-Prototyping Szenen zu spielen, in denen diese Saboteure auftauchen. Und zu schauen, wo kommen die eigentlich her? Was machen die denn? Und wie könnte man anders mit denen umgehen, damit die entweder gar nicht auf der Bildfläche aufkreuzen oder aber sich auflösen können. Und damit du eine Vorstellung kriegst, was für Saboteure das waren, da hatten wir zum Beispiel, das war ein englischsprachiges Team, deswegen die englischen Begriffe, die always available ant, die fleißige Arbeitsameise, die immer Ja sagt, sich niemals abgrenzt, sich alles nimmt und sich damit so langsam in einen Burnout reinarbeitet. Oder wir hatten den Drunk Elephant, der ständig die Richtung wechselt und was heute noch wichtig war, ist morgen depriorisiert. Das war also eines der Leadership-Saboteure. Und es war ganz klasse zu sehen, wie in den kleinen Gruppen, jede Gruppe arbeitete mit einem Saboteur, dann plötzlich auf eine humorvolle Art und Weise doch Beobachtungen ausgesprochen werden konnten, die ganz wichtig waren, damit der nächste Wachstumsschritt passieren kann.
Ich das ebenso spät. Da mache ich diesen Podcast jahrelang. Niemand benutzt je Improv Prototyping. Letzte Folge, die gerade rausgekommen ist, habe ich mit Jasmin und ne, Marco drüber gesprochen. Jetzt kommst du mit einem hervorragenden Praxisbeispiel, was ich wirklich ganz großartig finde, die
Ja.
Charaktere zu entwickeln und die dann halt, das ist großartig. Ja, das muss ich auch ausprobieren. Das ist eine super. Meinst du, das war möglich, Improv Prototyping zu machen, weil das Team ein gereiftes Startup war?
Ja, ich denke, das hatte ein bisschen was damit zu tun. Ich habe halt in der Auftragsklärung gemerkt, wie sind die unterwegs und habe gewusst, die haben Lust, sich zu reflektieren, die haben Humor. Und da waren auch ein paar Leute drunter, denen ich zugetraut habe, dass sie richtig gut zeichnen können. Und dann wurden diese Cartoon-Charaktere wirklich zum Leben erweckt und die haben, glaube ich, später sogar überlegt, ob sie Stofftiere draus machen oder sowas, weil die so ein Eigenleben dann entwickelten und man dann auch so einen Geheimcode hatte, mit dem man sich in Meetings oder wo auch immer darauf aufmerksam machen könnte. Ist das jetzt wieder der Overreaching Octopus, der in anderer Leute Projekte reinfummelt oder so? Und so konnten sie dann also irgendwie mit einem Augenzwinkern und ganz kollegial sich gegenseitig in die Pflicht nehmen.
Sehr gut. Was machst du? Unterscheidest du je nach Auftragslage, was für Strukturen du benutzt? Also sagst du, bei den etwas traditionell aufgestellten Unternehmen mache ich gewisse Dinge nicht und bei den Startups und gereiften Startups mache ich auch mal ein paar wilde Sachen?
Ja, absolut. Also das mit den Saboteuren habe ich mal in einem Konzern probiert. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich hätte es besser wissen können.
Habe ich bestimmt gar nicht
Also,
verstanden, so wieso verstehen wir nicht. Das ist
genau, also es kommt extrem darauf an, wie hoch ist die psychologische Sicherheit und wie hoch ist der Reifegrad im Umgang mit Selbstreflexion und solchen Themen und auch die Bereitschaft, ja, zu malen, zu spinnen, und so ein bisschen die kreativeren Hirnareale zu nutzen. Genau, also das muss natürlich alles anschlussfähig sein. Es geht ja nicht darum, dass der Workshop mir gefällt und für mich lustig ist, sondern er soll ja funktionieren für die Organisation.
Du hast am Anfang gesagt, du arbeitest mit Führungskräften und deren Teams. Wenn du mit Führungskräften anfängst zu arbeiten, machst du dann auch quasi so eine Solo-Liberating Structures mit denen, wie du dann moderierst für die, oder kommen die erst bei den Team-Workshops oder wenn die Leute.
Ja, die kommen tatsächlich meistens bei den Teamworkshops. Was ich hin und wieder verwende, ist What, so what, now what, wenn ich die Ergebnisse aus den Vorgesprächen zeige und quasi der Führungskraft zur Reflexion vorlege, okay, ne, was bedeutet das jetzt für dich, was du hier wiedergespiegelt bekommst? Und ich habe auch schon sehr erfolgreich im 1-zu-1-Coaching mit Tiny Demons gearbeitet und da auch schon sehr heilsame Einsichten generieren können dadurch.
Ja, Tiny Demons finde ich fürs One-to-One-Coaching auch hervorragend und eigentlich auch fürs Selbstcoaching. Ne? Also man müsste dann hätte die armen Schwestern Tiny Demons auch selber anwenden. Also schaut euch Tiny Demons an, macht das mal für euch selber. Hast du noch ein, zwei herausragende oder besonders erwähnenswerte Praxisgeschichten, die du teilen magst?
Also, ich habe letztens eine Klausurtagung gestalten dürfen mit unter anderem Liberating Structures. Ich habe auch andere Elemente verwendet. Und da war ich selber mal absolut überrascht von der unglaublichen Wirksamkeit einer Kombination von Strukturen. Die würde ich auch gerne teilen, weil ich das echt sensationell und nachahmenswert finde. Und zwar hatten wir es da zu tun, also hatte ich es zu tun mit einer Ratsfraktion einer Partei und in der Auftragsklärung war klar geworden, dass es so ein bisschen Spannungen gibt, weil einzelne Charaktere sehr viel Raum einnehmen und andere sich nicht gehört oder gesehen fühlen. Und da war eben eine Kombination, die wir hatten. Ich habe zunächst eine Aufstellung gemacht und Menschen gebeten, sich einzuordnen, also wirklich physisch im Raum, wie sie denn so ticken, ne? Also sind sie eher daran interessiert, zu gestalten und zu führen, oder sind sie eher daran interessiert, zu bewahren und abzusichern? Sind sie eher an Neuem interessiert? Sind sie eher so ein bisschen ganz einfache Persönlichkeitsdimensionen? Und dann wurde klar, okay, wir sind ein super diverses Team. Und da gab es schon mal eben die ersten Aha-Erlebnisse. Und dann habe ich die Menschen eingeladen für ein Spiral Journal. Und habe auch erklärt, warum ich das mache, und was ich mir davon erhoffe. Und die haben das wirklich alle gemacht. Und ich hatte vier Reflexionsfragen in Bezug darauf, wie man wohl wahrscheinlich von anderen Menschen in der Zusammenarbeit erlebt wird, wo man vielleicht durch das eigene Verhalten andere Menschen darin einschränkt, ihren Beitrag zu leisten, was man gerne daran ändern möchte und was dabei hilfreich sein könnte. Das waren, glaube ich, so die vier Fragen. Und danach habe ich die zu einem Walk-to-Talk geschickt in zufällig ausgelosten Paaren. Und dieser Walk-to-Talk war der klassische, also so habe ich ihn damals gelernt, dass man sagt, 7 Minuten redet eine Person, 2 Minuten Stille, 7 Minuten hat die andere Person, wieder 2 Minuten Stille. Und dann kommt es am Ende zu so einer Art, ja, Synthese oder gemeinsamem Dialog. Und das haben die tatsächlich draußen im Freien machen können. Und die kamen völlig verändert zurück, diese Leute. Das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend oder vielleicht pathetisch, aber das war tatsächlich so. Also die kamen verändert zurück von dieser Erfahrung, das zuerst tief in sich gehens, reflektieren, aufschreiben, und dann das mit einer Person teilen in einem Raum, der sehr stark strukturiert war und und gerade deswegen die Freiheit bot, sich dort rein zu entspannen.
Spiral Journal ist ja. Hast du so ein, zwei Leitlinien, wann ich Spiral Journal benutze in der Praxis?
Ich würde es benutzen, um Selbsterkenntnis zu triggern, nachdem vorher was anderes passiert ist. Es wäre jetzt für mich nicht die allererste Struktur, die ich in einem Workshop einsetze, gleich beim Ankommen. Das ist so dieses, für mich wäre es eine Alternative zu What so what now what zum Beispiel, zu gucken, ich habe hier ein Bild gesehen, ich habe hier irgendwas erlebt gerade. Puh, und jetzt fokussiere ich mich und sammle mich und überlege, was ist denn mein Beitrag dazu? Was hat denn das alles überhaupt mit mir zu tun? Aber nicht auf so einer 15% Solutions-Ebene, Ebene von wegen ganz konkret, was kann ich jetzt tun, sondern eher so ein bisschen philosophischer. Also so würde ich es einbetten.
Hast du noch andere Beispiele, wo du Spiral Journal benutzt hast? Workshop, oder andere Kontexte?
Ich habe es auch mal nach Folding Spectrogram verwendet, wo ich erst aufgezeigt habe, wie divers sind hier eigentlich die Meinungen. Und bevor ich jetzt diese äußeren Pole miteinander in den Dialog schicke, lasse ich die sich kurz sammeln und überlegen, warum berührt mich dieses Thema überhaupt so sehr? Was sind die Annahmen, die ich eigentlich habe zu diesem Thema? Inwiefern könnten diese Annahmen falsch sein? Und was würde ich mir wünschen? Womit möchte ich gehört werden?
Okay, sehr schön. Die Fraktionssitzung war ja mal ein anderer Bereich, also nicht der Business-Bereich, den wir sonst haben, irgendwie, ne, Wirtschaftsunternehmen und Teams und so, sondern hast ja selber auch im LinkedIn-Artikel geschrieben, da ging es um die Fraktionssitzung in der kommunalen Selbstverwaltung, richtig? Was war denn dein Eindruck zu den Problemen dort vor Ort? Was da passiert, ist es komplett anders als im Wirtschaftsunternehmen oder ist das ähnlich, bloß eine andere Domäne?
Es kommt aufs Wirtschaftsunternehmen an. Ich würde sagen, der menschliche Faktor ist immer der gleiche. Und vielfach ist wahrscheinlich in der Wirtschaft mehr Druck darauf, innerhalb einer gewissen Zeit Ergebnisse zu erzielen und sich deswegen kurz zu fassen und direkt zum Punkt zu kommen. Und vielleicht hat auch deswegen diese Partei so super gut angesprochen auf diese Strukturen, weil die plötzlich ganz erleichtert waren, dass es so viel schneller geht, sich auf Dinge zu einigen und so viel schneller geht, ein Meinungs- und Stimmungsbild zu bekommen, als sie das vorher gewohnt waren, wenn man eben jeden sprechen lässt und irgendwann mal einer auf die Uhr guckt und sagt, oh, wir müssen langsam zum Ende kommen und stellt dann fest, fünf Leute haben immer noch nichts gesagt. So.
Ja. Das ist doch aber im Wirtschaftsunternehmen genau das Gleiche, oder nicht? Wenn du große Meetings hast, die Leute einberufen und man gar nicht genau weiß, worum es geht oder jeder seine Agenda vertritt.
Das stimmt schon. Häufig ist da aber so, dass dann die Dominanz einzelner Personen dazu führt, dass dann trotzdem am Ende Ergebnisse bei rumkommen. Jetzt in dieser Partei, das waren die Grünen, sehr starke Harmonieorientierung, sehr starke Rücksichtnahme. Da gab es diese Dominanz nicht in der gleichen Form mit dem Pushen für Ergebnisse. Und dann immer wieder den Zwiespalt, ja, wir haben jetzt aber nicht alle gehört, aber wir wollen doch alle hören und läuft uns die Zeit davon und so weiter.
Und wie würdest du aus deiner Praxis heraus beschreiben, wie Liberating Structures den Faktor Mensch anders inkorporieren in die Strukturen, die passieren, die Dinge, die passieren, als andere Methoden?
Ich glaube, Liberating Structures ermöglichen das, dass es menschelt innerhalb eines gegebenen Rahmens. Und die Strukturen heißen eben Ängste, Gefühle und Ideen ebenso willkommen wie fachliche, sachliche Argumente und Inhalte. Und ich glaube, das ist das Geheimrezept, dass es ein Ventil gibt oder ein Gefäß gibt, in dem auch Emotionen sein dürfen. Weil ganz häufig streitet man sich ohne die Strukturen irgendwie auf einer Sachebene vermeintlich. In Wirklichkeit geht es aber um was ganz anderes, um verletzte Egos, um territoriale Übergriffe oder was auch immer. Das sagt aber keiner, weil das einfach nicht opportun ist irgendwie. Und deswegen fühlt sich das an wie so Schattenboxen, ne? Und die Strukturen stellen sicher, dass man über das redet, was einem wirklich am Herzen liegt.
Auch durch die Einladung, die man für die
Genau.
entsprechenden Teile formuliert. Was machst du denn, wenn du Einladung formulierst? Wie machst du das?
Also ich hangel mich sehr gerne an Format entlang. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Leitlinie.
Sagt, ja, nee, erklär mal
Also
kurz.
4 MAT, das
Ja.
habe ich in meiner Facilitation- und Teamcoaching-Ausbildung gelernt. Da geht man, das kommt, glaube ich, aus der Didaktik, und da geht man davon aus, dass es so grob so 4 Ebenen gibt, die bei einer guten Einladung oder auch bei der Vermittlung von Inhalten berücksichtigt werden sollten. Wenn man die vergisst, dann erzeugt das oft Widerstand, in der Gruppe. Die erste Ebene ist, wozu machen wir das Ganze überhaupt? Also wenn ich jetzt eine Einladung ausspreche, verbinde ich damit meistens auch, Wozu ist denn das gut? Ja, ich lade euch jetzt nicht eine Spirale auf dieses Blatt zu malen, weil ich euch quälen will. Weil da kommt natürlich beim Malen kommt sofort, kennst du auch, ich kann gar nicht malen. Was soll denn das? Ne? Also wozu machen wir das? Dann, was machen wir? So genau wie möglich. Das ist der Zeitrahmen. Wenn ich gleich fertig erklärt habe, dann werdet ihr das und das machen. Dann das Dritte ist, wie machen wir das? Und das deckt vielleicht sogar auch ein bisschen so die Eventualitäten ab, die da passieren können. Und das wäre eigentlich fast schon die vierte Ebene. Das ist, glaube ich, so die Was-Wenn-Ebene. Das ist ja häufig, hört man, Menschen sind manchmal eher so ein bisschen mit Bedenken unterwegs. Andere sind eher optimistisch. Dann gibt es welche, die sagen, ja, aber was, wenn ich nicht malen kann oder was, wenn keiner meine Schrift lesen kann und so. Genau. Und mit diesen vier Ebenen, also was machen wir, wozu machen wir es, wie machen wir es und was ist, wenn, ist es eigentlich gewährleistet, dass jede Person im Raum das Gefühl hat, ja, ich glaube, ich kann mich darauf einlassen. Und manchmal zu Beginn meiner Karriere ist mir häufig passiert, dass ich in der Gruppe ein, zwei sehr laute Menschen mit Widerstand hatte, weil ich das Wozu nicht gut genug erklärt hatte. Die fühlten sich schikaniert, weil sie das Wozu nicht verstanden hatten und sind dann massiv in die Opposition gegangen. Und nachdem ich Formats wirklich konsequent eingebaut habe in meine Moderation, ist sehr vieles sehr viel leichter geworden.
Okay, super. Ist ja auch ein bisschen die Metaebene auch nochmal oben drüber, ne? Dass die Leute halt auch ein String, ja, von Dingen bekommen, der auch Sinn macht. Ja? Also das ist ja auch so ein bisschen, das ist ja neben den Einladungen das nächste große Geheimnis von Liberating Structures, wenn man die auf eine Art und Weise zusammenkettet, die keinen Sinn macht und irgendwo Fragen versanden lässt und oder große Sprünge macht, fragt man sich auch, was soll das jetzt? Wo ist der rote Faden halt, ne? Genau wie mit den Einladungen halt, wenn die Sprache nicht genau genug ist oder wie du schon sagst, diese vier Prinzipien nicht eingehalten werden, auch dann gucken die Leute und sagen, was genau soll ich jetzt tun? Ich habe die Aufgabe nicht verstanden und oder warum soll ich jetzt diesen Quatsch machen, schon wieder bunte Zettel an die Wand hängen halt, ne?
Ja, ganz genau. Und da gibt es auch tatsächlich sehr viel bestehende Frustration im Raum häufig auf Basis von Erfahrung. Oh, das bringt doch alles eh nichts und so. Und da deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, da hohe Qualitätsstandards an den Tag zu legen. Zum Beispiel auch, ich habe alle Einladungen immer schriftlich, entweder auf einer PowerPoint-Folie oder auf einem Flipchart, weil ich einfach festgestellt habe, wenn ich es nur auf der Tonspur
Ja, nee.
mache, das funktioniert einfach
Das
nicht.
geht
Ne?
gar
Also
nicht. Ja.
genau, also investiere ich diese Zeit in der Vorbereitung und das finde ich auch gehört zu einer seriösen Facilitation einfach selbstverständlich mit dazu, dass man jede Einladung auch schriftlich hat. Und ich lasse natürlich auch Fragen zu, ne? Ich zeige die Einladung und erkläre sie und sage dann, was ist unklar? Und mache aktiv den Raum auf für Fragen und gehe mit diesen Fragen wertschätzend um, nicht genervt oder ungeduldig, sondern, ah ja, coole Frage, ne? So.
Ja, gut, das können sich auch selbst sabotieren, wenn man halt die Fragen der Leute nicht ernst nimmt oder abwertet. Das
Ja, du
ist auch
lachst,
sofort.
aber
Ne?
das passiert alles.
Ich habe das Gott sei Dank noch nicht erlebt. Ja, Gott sei Dank. Aber ich bin auch durch meine Karriere wenig in anderen Workshops unterwegs. Wenn ich mal in anderen Workshops unterwegs bin, dann frage ich mich immer, warum machst du denn jetzt hier eine Diskussion? Du kannst doch LS. Warum machst du nicht irgendwie, lass uns doch kurz ein Want-to-For-All oder ein Conversation-Café oder irgendwas machen. Lass uns doch bitte keine offene Diskussion machen, außer wir sitzen abends beim Bier zusammen und haben keinen Bock mehr auf Struktur. Dann können wir natürlich irgendwie ein bisschen offen diskutieren, aber das ist was anderes, als wenn wir versuchen, in einer gewissen Zeit ein Ergebnis zu erarbeiten. Hast du denn in deiner Karriere oder in deinen Erfahrungen auch gemerkt, dass jemand so ein Workshop-Format abgelehnt hat, weil er sie oder es dann nicht die eigene Agenda durchbringen konnte?
Nee, ich habe ganz oft erlebt, dass Leute es abgelehnt haben, ohne sich vorstellen zu können, was es ist. Dass Leute das abgelehnt haben, weil sie dachten, das ist Kinderkram oder das bringt nichts. Und da hilft einfach nur Selbsterfahrung. Also da muss man irgendwie einen Anpack kriegen. Ich erinnere mich an ein Meeting mit Bankern, Bankerinnen und Bankern, wo es dann hieß, Sonja, du übernimmst ab Agenda Punkt 2, Agenda Punkt 1 machen wir alleine unter uns. Und ich habe den Ich habe denen genüsslich dabei zugehört, wie sie eine Dreiviertelstunde meandert sind, und habe das dann direkt als Einstieg verwendet und habe gesagt, so, ne, ihr habt jetzt 45 Minuten miteinander diskutiert, jetzt heben bitte mal alle die Hand, die nichts gesagt haben in diesen 45 Minuten. Da gingen ungefähr 40% der Hände hoch. Und dann habe ich gefragt, und die anderen 60%, die was gesagt haben, ist euch das recht so? Also soll das so bleiben oder möchtet ihr da gerne was dran ändern? Und dann haben die gesagt, natürlich, wenn wir da was dann ändern, aber die anderen müssen halt dann den Mund aufmachen. Sag ich, naja, dann hätten euch aber die 45 Minuten nicht gereicht mit eurer Vorgehensweise. Wollt ihr mal sehen, wie es anders gehen kann? Wie, das kann anders gehen? So, und dann habe ich sie in Motto for All geschickt zu einer relevanten Frage, die ihnen gerade auf den Nägeln brannte. Und dann hatte ich sie, ne? Und danach konnte ich eigentlich alles mit denen machen, weil sie verstanden haben, oh krass, da gibt es Dinge, die sind, die funktionieren, ohne dass sie schwierig sind und machen so vieles möglich. Und meistens gehe ich auch so vor, dass ich versuche, das, ja, so eine leichte Rampe zu bauen.
Eine leichte Rampe zu bauen. Das habe ich auch noch nicht gehört. Ich baue jetzt eine kleine Workshop-Rampe für euch, dass ihr besser reinkommt.
Ja, also ich finde, das ist so, damit die Absturzgefahr nicht so groß ist, braucht es erst so ganz kleine Einladungen, ne?
Ist das eine
Jetzt
Rampe, die man
überlegt jeder für
hochfährt oder
sich
eine, die
mal.
man runterfährt, damit
Für
ihr.
mich ist das eine Rampe, die man hochfährt, weil sonst muss man so eine Riesenmauer sich mit Klimmzug irgendwie hochziehen.
Okay. Ja, das ist gut. Ich habe auch heute gerade im Gespräch gehabt, dass jemand meinte, ja, das mit dem Flurfunk und sowas, da haben wir eine Sitzung und alles und dann sagt keiner was und hinterher geht in der Flurfunk los. Habe ich auch gesagt, ja, es mag gut sein, dass in der Sitzung einfach überhaupt nicht der Raum ist, etwas zu sagen. Ja, dass einfach die ganze Struktur nicht darauf ausgelegt ist, dass man wirklich eine Partizipation hinbekommt, die notfalls oder im schlechtesten Falle wieder als Nörgelei ausgelegt wird. Man muss also wirklich die Räume schaffen und die Strukturen schaffen, damit Leute partizipieren wollen auch. Und ich finde auch so wundervoll, dass durch dieses erstmal alleine sich überlegen und dann erstmal in kleineren Gruppen anzufangen, muss ich nicht auch nicht gleich meine vielleicht halbgaren Ideen vor der ganzen Gruppe irgendwie preisgeben, oder auf den Prüfstand stellen, sondern ich habe erstmal eine Chance, mit jemandem darüber zu reden. Ich bin vielleicht auch gerade emotional und genervt und so, dann rede ich mit einem, dann werde ich ein bisschen eingefangen und dann komme ich auch irgendwann auf eine Art und Weise der Zusammenarbeit, die wieder Sinn macht und nicht so total anti ist, ne?
Ja, und es ist so wichtig, wie die Moderation damit umgeht, wenn da negative Stimmung aufkommt. Also ich habe es damals im Konzernsetting, als wir eine interne Moderation hatten und selber ich auch die Workshops, die ich moderiert habe, da hat man teilweise gemerkt, was jetzt hier gerade an Feedback kommt, das passte im Management nicht. Und das konnte man denen so deutlich am Gesicht ablesen. So, und das sind so Momente der Wahrheit, wo sich zeigt, meinen wir es ernst? Wollen wir wirklich gemeinsam an Lösungen für relevante Probleme arbeiten? Oder kleistern wir das mit irgendwas zu, weil wir gewisse Kritik hier einfach gar nicht aushalten können und wollen? Und ich glaube, das ist auch wieder so ein Qualitätsmerkmal und für mich auch ein Standard für gute Facilitation ist, auch und gerade die negativen Dinge einladen und die sein lassen, weil nur so echte, tragfähige Lösungen überhaupt entstehen können.
Ja, auf jeden Fall. Und machst du noch weiter noch mit der Fraktion?
Die würden gerne, sie müssen jetzt gucken, ob sie sich mich leisten können
Ja.
in Zukunft. Ich bin ihnen preislich schon sehr entgegengekommen. Ich habe so einen Preis für NGOs und Non-Profit, und einen Preis für die freie Wirtschaft. Und jetzt, gucken wir mal. Ich würde sie auf jeden Fall super gerne weiter begleiten.
Ansonsten der Aufruf natürlich wie immer an alle Leute da draußen, engagiert euch auch ansonsten auf kommunaler Ebene und wenn ihr das könnt. Und ich habe das ja letztens, glaube ich, erzählt, mit Katharina Nolden mal gemacht bei den Grünen in Langenhagen oder irgendwo da. Das ist natürlich am Anfang ein bisschen zäh auch dann, ne? Weil man halt mit einer neuen Gruppe arbeitet und so, aber wenn man halt reingeht und Angebote macht, die Strukturierung zu machen da, sind auch alle mal sehr, sehr dankbar, weil sie halt auch, glaube ich, viele Leute mögen gar nicht mehr so irgendwo hingehen und diese offenen Runden und es passiert nichts und ne, es ist immer, ne, da wird dann viel geredet und nichts entschieden und so. Und das ist ja auch in vielen anderen Meeting-Kontexten so und wir mit Rippling Structures versuchen das ja abzustellen, indem wir halt sagen, man kann halt auch strukturiert Ergebnisse erzielen. Wenn eine Gruppe eine Entscheidung da ist, wird sie auch rauskommen. Also von daher, ne? Und vor allem natürlich auch noch der Hinweis, wenn ihr in der Praxis andere Practitioners treffen wollt und das außerhalb eurer normalen Communities machen wollt, die Liberating Structures Connect, die gerade war, habe ich auch wieder ganz viele tolle neue Leute kennengelernt. Sonja leider nicht, aber ich habe schon gerade gesagt zu dir, komm nächstes Jahr vorbei. Ja, nämlich bis Ende des Monats gibt es das Early-Bird-Ticket noch für 240 Euro über ls-connect.de oder Birgit Nieschalk mal anschreiben auf LinkedIn. 31.10. ist dann das Early Bird erstmal vorbei und dann das Super Early Bird. Und dann muss man das Early Bird kaufen. Also von daher nutzt die Gelegenheiten, euch mit anderen Leuten auszutauschen. Auch dort kann man hervorragend im Open Space Praxis sammeln, indem man einfach mal etwas ausprobiert und oder einfach mit Leuten über Themen redet, wo man eventuell sonst nur in der eigenen Blase ist, wenn man rauskommt. Ja. Hast du auch irgend so, hast du irgend so einen Fail zu berichten? Ich will fragen auch mal, ob du mit LS mal auf
Ja,
die Schnauze gefallen bist.
bin ich tatsächlich. Also jetzt nicht so schlimm, dass man mich irgendwie des Hauses verwiesen hätte oder so. Aber ich wollte einmal 2510 Crowdsourcing anwenden und das ist nach hinten losgegangen. Vielleicht auch, weil ich es nicht gut genug angeleitet habe und nicht die Einladung klar genug formuliert habe. Jedenfalls hatten am Ende Leute was hinten auf Karten stehen und die einen hatten vier Zahlen und die anderen hatten drei Zahlen und dann hatten welche fünf Zahlen und dann war es unmöglich, da irgendwas draus zu ermitteln.
Okay.
Das war wirklich doof. Ja.
Ja.
Und
Ja, ich.
seitdem, ehrlich, ist das meine Angstmethode, die ich seitdem auch nicht mehr angefasst habe.
Okay.
Also um das zu heilen, wenn du für mich einen Tipp hast, immer gerne, weil ich würde nämlich super gern diese Variante wählen, die mit den Ängsten, Anxiety Circus heißt die, glaube ich, ne?
Genau, ich meine, wenn wir mal ins Archiv gucken, da gibt es mindestens 2 bis 3 Folgen über 2510 Crowdsourcing. Wenn du die noch nicht gehört hast, hör dir die an. Bei mir ist immer keep it simple, weil wenn man jetzt super komplizierte Regeln macht, wie das Papier zu falten ist und so, dann hören die Leute schon nicht mehr zu, weil sie darüber nachdenken. Also das ist eine Regel und dann halt irgendwie mache ich da meistens auch ein Improv-Prototyping, indem ich es einmal vormache, ne? Indem ich einfach irgendwie, ne, mir einen Zettel habe und ich mache das einmal vor und tausche mit jemandem und dann halt hole ich selber die Hand und dann schreibe ich die Zahl drauf und dann zeige ich eine Runde, sodass die Leute einmal sehen, okay, was passiert da? Sonst habe ich auch schon wilde Dinge erlebt, dass jemand losgelaufen ist, alle Zettel genommen hat und überall Zahlen draufgeschrieben hat, weil er dachte, das geht so. Und ich so, nein, nein, ganz ruhig. Ich gehe gleich los. Ja, also da braucht man auch gar
Okay.
nicht groß Musik zu spielen und so, es macht alles Spaß und so. Aber wichtig ist wirklich einfach zeigen, in diesem Falle zeigen, weil halt diese Methode von Papier auf die richtige Art und Weise falten und das zu lesen und Zahl draufschreiben auch mal gesehen werden möchte. Ja.
Ja, das ist ein guter Punkt. Und dann habe ich gerade einen Workshop vorzubereiten, der ist ziemlich High Stakes, da steht viel auf dem Spiel. Das ist ein Team nach einer Reorg, das sich aber nicht findet oder nicht so richtig findet. Das ist eine Linienorganisation, die plötzlich in die Matrix gekommen ist, aber ohne jegliche Art von Teambegleitung. Und das war vor 9 Monaten. Das heißt, sie haben jetzt 9 Monate irgendwie gewurschtelt und was passiert ist, ist leider, dass sich Fronten gebildet haben im Team. Die da und wir, ne, so gegeneinander, was absolut nicht hilfreich ist und sich auch nicht so wirklich gut anfühlt für die Teammitglieder. Ne? Und da komme ich jetzt rein und bin jetzt gerade dabei zu überlegen, okay, was für einen String kann ich dort bauen, um den Elefanten im Raum besprechbar zu machen und diese Vorurteile aufzulösen und stattdessen Empathie füreinander entstehen zu lassen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ja so eine Schattenseite, dass man häufiger mal zu Workshops gerufen wird, wo vorher schon so viel schiefgelaufen ist, dass man eigentlich versuchen muss, einen Flächenbrand auszutreten mit einer Schuhgröße 38 oder so. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei auf jeden Fall. Ja.
Dankeschön.
Aber du weißt ja auch, es gibt immer noch, es gibt diese Design-Ecken und ne, diese Angebote, die auch Marco immer wieder erwähnt und so, Design-Ecken. Gerne, komm gerne, falls du noch nicht sowieso schon machst, ihr alle da draußen auch, holt euch die Wise Crowds der Community ab. Postet auf LinkedIn oder schickt in eure lokale Mailgruppe. Ich habe hier eine Idee für einen Workshop. Guckt mal drüber, weil meistens ist es ganz gut, wenn jemand auch mal auf die Einladung guckt und sagt, okay, ich verstehe das so und so, ist das so gemeint. Das mache ich in meinen Workshop-Vorbereitungen auch, außer es sind so Standardsachen, versuche ich auch immer irgendwie mir jemanden reinzuholen, zu sagen, guck noch mal drüber, verstehst du das so, ist das, oder bin ich zu sehr in meiner eigenen Welt?
Ja, das ist ein guter Hinweis und auch Erwartungsmanagement, ne? Also diesem Team werde ich jetzt nicht sagen, hey, super, wir machen den Workshop und danach sind alle eure
Ja.
Probleme gelöst, sondern ich werde es wirklich runterkochen auf eine einzige Intention, die ich setze für diese 1,5 Tage und die ist, gegenseitiges Verständnis aufzubauen, ja? Und alles andere darf dann danach erfolgen.
Ja, genau, richtig, ne? Erwartungsmanagement, sehr gut. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps, Inspirationen, etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
Ich glaube, ich habe alles ausgeschüttet, was ich gerne teilen wollte. Und wirklich vielleicht noch die Ermutigung, einfach auszuprobieren, sich zunächst vielleicht mal eine Peer Group oder einen sicheren Rahmen zu suchen, in dem man testen kann. Und auch in Kauf zu nehmen, dass nicht alles immer perfekt laufen kann und wird. Und mit diesen Unwägbarkeiten gelassen umzugehen. Was mir sehr geholfen hat, um reifer zu werden in meiner eigenen Arbeit, ist tatsächlich auch Coaching in Anspruch zu nehmen, weil ich zum Beispiel am Anfang Gefühle hatte, mit denen ich nicht so gut sein konnte. Ne? Ich konnte zum Beispiel Scham und Angst nicht so gut aushalten, wenn das in der Gruppe aufkam und wollte das schnell wegmachen. Und da, glaube ich, lohnt es sich zu investieren und auf sich selber zu gucken und zu sagen, wie kann ich noch abgerundeter werden, um auch mit den widrigsten Situationen souverän und gelassen umgehen zu können.
Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Vielen Dank dafür. Sehr gut. Ja, dann vernetzt euch mit Sonja. Wir sehen uns vielleicht auf der LS Connect nächstes Jahr 2026 am 11. September. Ein wichtiges Datum. Und ich sage erstmal Tschüss und vielen Dank, liebe Sonja.
Danke dir, Christian.
Das war der Praxis-Podcast Celebrating Structures. Wenn du Lust hast, mit mir über deine Praxiserfahrung zu sprechen, melde dich zum Beispiel per E-Mail an lspraxispodcast@gmail.com oder schreib mir auf LinkedIn. Den Liberating Structures Praxis Podcast findet ihr auf den üblichen Plattformen wie iTunes, Spotify oder im Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns über euer Feedback. Lasst uns gerne eine Bewertung da und empfehlt uns weiter. Denn nur mit Bewertung lässt sich effektiv die Reichweite des Podcasts erhöhen. Damit noch mehr Menschen Liberating Structures ausprobieren können. Ich bin Christian Weinert und ich freue mich, von euch zu hören.